Präsidentin, die ehemalige Außenministerin, wieder in die Schlagzeilen geraten.
Politischen Schaden für Österreich.
Wehrte sich gegen die Meinung des Außen, das Land aufgrund der vielen Anfeindungen verlassen müssen.
Diffamiert, bedroht, ausgegrenzt und vertrieben. Doch sie lässt sich den Mund nicht verbieten und wird Rede und Antwort stehen bei Unipolar Multipolar, dem Podcast für Geopolitik.
Es ist Sonntagmorgen, der 12. Juli, und ich begrüße alle recht herzlich zu einer weiteren Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Mir wie immer zugeschaltet aus einem kleinen russischen Dorf, die ehemalige Außenministerin von Österreich, Dr. Karin Kneißl. Einen wunderschönen Nachmittagabend, Frau Kneißl.
Den wünsche ich Ihnen auch, lieber Flavio von Witzleben, und all unseren Zuhörern einen guten Start in einen hoffentlich friedlichen Sonntag.
Frau Kneißl, wir haben heute wieder einige heiße Themen zu besprechen. Vor allen Dingen die zugespitzte Lage in Nahost wird uns beschäftigen. Brachiale Aussagen von Donald Trump, der von Abschaum und kranken Leuten in Iran gesprochen hat. Der NATO-Gipfel in Ankara wird uns auch beschäftigen, wie es da weitergehen kann. Die Chat-Kontrolle in der EU werden wir thematisieren, und die mögliche Wiederwahl von Marine Le Pen beziehungsweise ihre erneute Kandidatur wird Thema sein. Aber zunächst, Frau Kneißl, bevor wir in all diese Themen einsteigen, wie geht es Ihnen, wie geht es den Vierbeinern und was machen die Fortschritte am Eigenheim?
Danke. Vielen Dank, lieber Flavio von Witzleben, für die stets so sympathische Fragestellung. Wie es der Karin Kneißl in der russischen Provinz gehen mag, auf Englisch kurz gesagt, I'm still around. Also es gibt mich noch, allen Widrigkeiten zum Trotz, weil die Widrigkeiten sind zahlreich, aber den Tieren geht es glücklicherweise soweit ganz gut, bisschen wie Wehchen, aber wir werden alle älter. Und das gilt auch für meine Boxerhunde und die Ponys. Ich bin so dankbar, dass wir so weit gesund sind. Der große Remont, auf Russisch heißt Renovierung Remont, und große Renovierung Kapitalne Remont. Also dieses Wortpaar finde ich faszinierend. Diese große Renovierung, die ich hier an einer Ruine aus dem Jahr 1824 fortsetzte, die mich ja sehr viel Kraft, sehr viel Nerven und so weiter kostet. Ich bin hier wirklich persönlich im Einsatz mit Baumaterial kaufen, mit koordinieren, kochen und so weiter, aber spätestens am 17. Juli muss das hier soweit bereit sein, dass meine Gäste, die für das Seminar kommen, das Dorf ernährt die Stadt. Es geht um, ich habe das letzte Woche schon kurz erwähnt, da gab es einige interessante Nachfragen. Es geht um die Frage Landwirtschaft in Russland. Russland ist ja bekanntermaßen seit 2014, 2015 ein sehr wesentlicher Nahrungsmittelexporteur geworden. Im Getreide und Sonnenblumenöl sind die Ukraine und Russland die beiden wesentlichen Exporteure. Russland hat sehr lange Nahrungsmittel importiert, ist mittlerweile zu einem Nettoexporteur geworden. Und ich glaube, da ist weiterhin Luft nach oben. Und da könnte man vor allem, was auch den ländlichen Raum anbelangt und Arbeitsplätze schaffen, noch sehr viel mehr tun. Und das wollen wir mit unseren Kollegen von der Universität Ryazan, St. Petersburg, und vielleicht haben wir auch einen Gast aus Moskau, in unserer Distriktshauptstadt Kasimov erläutern. Also ich werde hier circa 10 oder 12 Gäste bei mir selbst beherbergen, teilweise in Betten, teilweise auf Matratzen. Also wer jünger ist, schläft auf der Matratze, aber das wird uns hoffentlich irgendwie gelingen. Nur zu diesem Zweck müssen die Böden zu Ende verlegt werden. Also da sind wir mittendrin.
Sehr schön. Frau Kneißl, Sie haben mir gerade noch kurz im Vorgespräch erzählt, Sie waren wieder im Epizentrum des Bösen in Moskau. Wie waren Ihre Tage dort?
Ich war nur einen Tag. Ich habe es zum ersten Mal geschafft, um 5 Uhr früh loszufahren, und habe mit viel Glück, es war nicht viel Verkehr, es hat geschüttet, habe ich sehr, sehr viele Termine zwischen Bauhaus und Tiernahrung und RT. Ich war in den RT-Studios, wo ich immer gerne bin, zwischen RT International auf Englisch, dem arabischen Studio und dem deutschsprachigen Studio. Also ich habe meine Interviews dort absolviert. Es war just an dem Tag, als Konstantinowka in der Ukraine fiel. Es war am 4. Juli, also 250 Jahre USA. Wir hatten ja darüber letztens auch kurz gesprochen. Also wir hatten genug Gesprächsstoff. Und dann bin ich um 21 Uhr wieder losgefahren und habe Gott sei Dank um 1 Uhr in der Früh eine Tankstelle gefunden, wo ich nur eine halbe Stunde warten musste, weil die Warteschlangen an den Tankstellen regulär werden leider immer, immer anstrengender. Das ist alles kein Geheimnis, das hat sich rumgesprochen und es belastet wirklich alle Menschen. Ich habe das große Glück, dass ich nicht täglich pendeln muss. Also ich brauche jetzt nicht jeden zweiten, dritten Tag eine Tankfüllung, weil sie bekommen an sich nur 30 Liter bei einmal tanken. Und damit kommen sie jetzt nicht so weit, wenn sie ihre 100 Kilometer am Tag pendeln, was für viele am Land der Fall ist. Aber wie gesagt, es ist eine wirklich große Belastung.
Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen, gerade wenn man auch eben wie Sie derart lange Strecken zurücklegen muss und dann immer noch zusätzlich 1-2 Stunden Wartezeit an der Zapfsäule mit einplanen muss. Das kann auf Dauer gerade jetzt in den warmen Sommertagen durchaus nervenaufreibend sein.
Wir sind mitten in der Treibstoffkrise, die sich aus Folgendem ergibt. Also die konsequente Beschießung von Ölverarbeitungsanlagen, sprich Raffinerien, das hat zu dieser Situation geführt. Das hat auf der Krim schon eine große Treibstoffkrise im Anfang Juni ausgelöst. Das hat sich jetzt hier fortgesetzt. Und es wurden in den letzten Tagen beispielsweise auch Raffinerien wie in der sibirischen Stadt Omsk beschossen. Nun ist das nicht die Ukraine, die als solche beschießt. Ich darf das hier ganz klar festhalten. Das sind NATO-Staaten, das ist deutsches Aufklärungsmaterial, das ist US-Munition, das ist nicht die ukrainische Artillerie, die ist hier das Instrument, aber die Gelder und die wesentlichen Aufklärungsmaterialien kommen aus den NATO-Staaten. Und das hat dazu geführt, dass wir eben diesen großen Ausfall an Raffinierungskapazitäten haben. Dem wird jetzt entgegengewirkt mit zwei wesentlichen Maßnahmen. Das eine ist ein Exportverbot von Diesel. Und das wurde am Mittwoch beschlossen. Ich darf dieses Exportverbot ganz kurz ausführen, weil ich würde sagen, es ist von Seiten des Westens nicht im geringsten jetzt Schadenfreude angebracht, im Sinne, jetzt trifft es die Russen selbst. Ich lese das unter anderem in den österreichischen Medien, wo also die Schadenfreude vorrangig ist. Und das heißt, sozusagen geschieht all denen recht, dass sie jetzt hier diese Treibstoffproblematik haben. Warum ist keine Schadenfreude angebracht? Weil Russland ist auch ein wesentlicher Dieselexporteur. Russland ist nicht nur ein Exporteur von Erdgas und Flüssiggas und ein wesentlicher Rohölexporteur. Die wichtigsten Kunden sind mittlerweile im Süden und im Osten, sprich Indien und andere südasiatische Staaten und natürlich auch die Volksrepublik China. Aber wenn es um Erdölprodukte geht, wie beispielsweise Diesel, dann hat dieses Exportverbot für Diesel zweifellos auch weitreichende Folgen für den Weltmarkt als solchen. Und ich glaube, wird sich auch auswirken an der Dieselzapfsäule für den deutschen Schwerverkehr, ja, oder für Personen, die Dieselkraftwagen haben. Die Tatsache, dass also russischer Diesel nicht mehr exportiert wird, wird, sage ich jetzt einmal, nach im Sinne von Angebot und Nachfrage die hiesige Angebotssituation entspannen. Das heißt, es sollte dann mehr Diesel für den inländischen Markt zur Verfügung stehen. Und das ist das eine. Und das andere, mit dem man versucht, diese gegenwärtige Mangellage in den Griff zu bekommen, ist der Import von Erdölprodukten. Also hier sind wir, wie gesagt, bei Benzin und Diesel, die importiert werden, unter anderem aus Kasachstan. Hier wurde sehr rasch ein Abkommen geschlossen. Unter anderem aus China und Indien. Aus Japan soll Flugtreibstoff, Kerosin importiert werden. Es gab bereits vor 3-4 Wochen ein Exportverbot für Flugtreibstoff, Kerosin. Und daher, wie es sich mit kommunizierenden Gefäßen verhält, wenn es hier zu einer Mangellage kommt und diese mit einem Exportverbot gelöst werden soll, dann wird natürlich diese verringerte Angebotsmenge auf dem Weltmarkt ihre Folgen haben. Also was immer jetzt in Russland sozusagen für die Bevölkerung eine Problemlage darstellt, und daraus macht niemand ein Geheimnis, das wird nicht nur offen diskutiert, da gibt's sehr, sehr kritische Debatten von Ökonomen, von Logistikern. Also das ist jetzt hier nicht etwas, das man unter den Tisch wischen kann, und das tut auch keiner, sondern es ist, wie gesagt, ich darf das hier nochmals kurz anbringen, es ist keine Schadenfreude seitens irgendwelcher Kommentatoren aus Print und TV angebracht, weil es wird alle in irgendeiner Weise betreffen.
Mhm. Ja, Frau Kneißl, es nimmt immer dramatischere Züge und Entwicklung an, und wir hatten auch dort eben schon im Vorgespräch darüber gesprochen, dass wir beide wirklich sehr besorgt sind über die aktuelle Lage. Dazu kommt jetzt noch, wo wir gerade ohnehin schon beim Thema Russland-Ukraine sind, das NATO-Treffen, das jetzt diese Woche in Ankara stattgefunden hat und das aus kritischer Perspektive wenig Anlass zur Hoffnung macht. Die NATO-Staaten haben nämlich dort der Ukraine milliardenschwere Militärhilfen zugesichert. Laut einem Beschluss des NATO-Gipfels soll die Führung in Kiew noch im laufenden Jahr 70 Milliarden Euro für Ausrüstung, Unterstützung und Ausbildung erhalten. Im kommenden Jahr soll dann die Militärhilfe mindestens auf diesem Niveau fortgesetzt werden. Wie jetzt aus der Gipfelerklärung hervorgeht, ist die Rede von insgesamt 140 Milliarden Euro, die an die Ukraine fließen sollen. Dabei wird auch ein EU-Hilfspaket mit gerechnet. Über dieses soll die Ukraine bis Ende 2027 ungefähr 60 Milliarden Euro für die Weiterführung des Krieges bekommen. Unter dem Strich bleiben damit noch rund 80 Milliarden Euro, die die NATO-Staaten aus ihrem nationalen Haushalt stemmen müssen. Obendrein haben die NATO-Staaten beim Gipfel in Ankara ihre unerschütterliche Verpflichtung zur kollektiven Verteidigung nach Artikel 5 des Bündnisvertrages bekräftigt. Frau Kneißl, wie fällt denn Ihr Resultat, Ihr Resümee von diesem NATO-Gipfel in Ankara aus?
Vielleicht lassen Sie mich starten mit dem Gastgeber, Recep Tayyip Erdogan, einer, der oftmals von der Weltpresse und anderen totgesagt wurde. Es war für ihn ein diplomatischer Triumph. Er war der erfolgreiche Gastgeber, und für ihn kann wahrscheinlich auch eines der Ergebnisse sein, jetzt nicht nur schöne Bilder aus Ankara und zufriedene Gipfelteilnehmer, sondern er hat wahrscheinlich auch errungen, also ich habe dazu jetzt nichts Offizielles gesehen, aber es scheint soweit in diese Richtung zu gehen, dass er die F-35 Kampfflugzeuge, die lange für die Türkei gesperrt waren, nun erhält. Zumindest hat Donald Trump das mündlich in einer seiner vielen Ad-hoc-Aussagen angekündigt. Warum sind diese F-35 interessant? Lassen Sie mich hier kurz rekapitulieren, dass der NATO-Staat Türkei, der die zweitgrößte NATO-Armee nach den USA stellt, dass dieser NATO-Staat Türkei in den letzten 10 Jahren konsequent Richtung Russland auch geblickt hat. Ja, das hat viele Gründe. Ich würde sagen, 2016 war einer der Gründe wahrscheinlich auch dieser Putschversuch, von dem wir bis heute nicht genau wissen, wie das Drehbuch hier war, was wo wie erfolgte. Ich möchte das auch jetzt hier nicht darauf weiter eingehen, aber dieser Putschversuch erschütterte das türkische Establishment durch und durch. Erdogan als Person ganz besonders, und wahrscheinlich hat er damals auch einen warnenden Hinweis aus Moskau erhalten. Das ist zumindest das Narrativ zu dieser Situation. Und Erdogan hat sich ab 2016, 17 auch konsequent immer wieder Richtung Russland die Fühler ausgestreckt. Also es gab eine starke Energiekooperation, die weiterhin da ist, aber auch militärische. Und deswegen hat man in der NATO eigentlich immer wieder laut gepoltert gegen die Türkei, sei kein echtes NATO-Mitglied, ist ja auch in der Shanghai Cooperation Organization, engagiert sich auch für BRICS. Also es gab seitens des NATO-Hauptquartiers und vor allem der USA immer wieder die laute Rüge, entweder ihr seid ein NATO-Mitglied oder ihr seid es nicht. So kann man mit der Türkei nun wiederum auch nicht umgehen. Die Türkei und gerade die Person Erdogan weiß, versteht es irgendwie, diesen Balanceakt zwischen Ost und West zu halten. Das tut sie bereits seit Jahrzehnten. Und hier, wie gesagt, diplomatischer Triumph für den Gastgeber Erdogan, für die Türkei als solche, trotz ihrer schweren Wirtschaftskrise, in der das Land auch steckt. Und man sah eigentlich auch aus den Bildern zwischen Trump und Erdogan eine gewisse, ich sage jetzt einmal, Komplicité auf Französisch. Also das ist nicht, dass sie Komplizen wären, sondern aber dass sie einfach hier eine gewisse besondere Männerfreundschaft besteht. Es gibt Leute, die meinen, die seien also aus dem einen Holz geschnitzt. So weit würde ich nicht gehen. Aber Trump kennt Erdogan aus seiner ersten Administration. Erdogan kennt Trump. Das heißt, man ist hier nicht auf einem Neuland unterwegs. Und als kleines Gastgeschenk hat Erdogan auch eine Flughalle auf dem Flughafen in Ankara nach Trump benannt. Also man weiß, wie man Trump gefallen kann. So etwas freut ihn immer. Und das ist so viel zum Gastgeberland zu sagen. Nun hat ja dieses Gastgeberland auch eine, wie soll man sagen, zumindest ambivalente Rolle in der Kriegssituation Russland versus Ukraine cum NATO, wenn ich das so formulieren darf. Weil es ist nicht ein Krieg Russland versus Ukraine, es ist ein größerer Krieg, der sich in diesen Tagen zunehmend zuspitzt. Also das ist zumindest mein Gefühl, meine Beobachtung. Wir können dann später noch kurz darauf eingehen, wenn wir dieses NATO-Gipfel-Thema abgehakt haben. Aber hier zu dem nächsten Punkt, den Sie in Ihrer Frage eingebracht haben, dankenswerterweise, nämlich eine Betonung des Artikel 5. Was ist dieser Artikel 5? Er ist der Eckstein dieses Militärbündnis. Das heißt, der Angriff auf einen wird als Angriff auf alle gewertet und führt also zu diesem unmittelbaren Beistand. Vielleicht auch aus den Musketierlesern-Fans bekannt, einer für alle, alle für einen. Also dieses alte Solidaritätslogan gilt eben auch für das Militärbündnis NATO. Und der Artikel 5 wurde immer wieder in Zweifel gezogen, nicht zuletzt auch von Donald Trump selbst, ja. Also er hat ja auch in seiner Ansprache gleich zu Beginn gesagt, I'm so disappointed, I'm so sad. Also ich bin so enttäuscht und traurig über diese NATO. Keiner hat uns geholfen in der Straße von Hormuz. Wir zahlen, wir tun. Also das ist die alte Leier, die wir von Donald Trump jetzt schon aus dem Jahr 2017 her kennen. Und daher immer wieder seine Forderung auch, die anderen müssen mehr zahlen, die USA sollen weniger zahlen, bis hin zu den Ankündigungen, man könnte sich ja aus der NATO zurückziehen. Also daher ein Wiederbetonen, ein Wiederaufleben dieser Beistandsklausel Artikel 5. Das ist wahrscheinlich, glaube ich, für alle NATO-Mitglieder mit einer gewissen Erleichterung aufgenommen worden, weil manche sahen geradezu auch eine Art Abschiedsveranstaltung für die NATO. Ich habe nicht diesen Einblick. Ich sehe nur seit Jahr und Tag mittlerweile Berichterstattung über die tiefe Krise in der NATO. Wie tief die nun ist, entzieht sich meiner Kenntnis. Ich habe nie mit interner in der NATO zu tun gehabt und habe nur verfolgt. Meines Wissens nach gab es schon 2002, 2003 eine vehemente Krise, damals wegen des Irankrieges. Die beiden wichtigen NATO-Staaten, Deutschland und Frankreich, sagten damals, nein, wir ziehen nicht an der Seite der USA, der Briten, der Ungarn, der Polen und so weiter in den Irak. Und das war damals eine handfeste Krise in der NATO und auch in der EU. Also diese haben wir heute nicht, aber wir haben natürlich eine gespaltene Sicht, wie es weitergehen soll mit dieser gesamten Kriegssituation in der Ukraine. Und Sie haben ja genannt die Zahlen, was an neuen Rüstungsverträgen und Geldern seitens vor allem der Europäer zur Verfügung gestellt wird. Also es geben ja jetzt weniger die Amerikaner die großen Mittel, es machen die Europäer, es macht vor allem Deutschland hier den wesentlichen Verteidigungsetat, Militäretat der Ukraine aus. Und die Idee ist unter anderem beispielsweise Patriot-Flugabwehr in der Ukraine zu produzieren. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr wesentliches Ergebnis für Kiew, dass nämlich Trump dort angekündigt hat, er werde den Ukrainern die Lizenz für Patriot geben. Das heißt, sie haben jetzt die Möglichkeit, selbst Patriot-Batterien zu bauen. Das wird natürlich in Gleichklang mit Rüstungskonzernen aus anderen, wahrscheinlich europäischen Staaten erfolgen. Und das ist insofern wichtig, als Patriot so etwas wie die Crème de la Crème ist, die man nicht gerne anderen, auch Verbündeten gibt. Ja, also erinnern wir uns nicht nur, dass Kiew keine Patriots bekommen hat, auch Deutschland hat unter Kanzler Merz keine Patriots bekommen. Ja. Also das ist sozusagen die besondere Güteklasse, die man nicht so gerne teilt. Wenn aber jetzt hier eine Lizenz möglich ist, die Gelder werden sich rasch finden lassen, dann kann die Ukraine dieses Exportproblem überwinden. Das Letzte, was mir jetzt hier vielleicht noch durch den Kopf geht, was diesen NATO-Gipfel anbelangt, ist, dass die Frage der Ausbildner immer mehr natürlich auch um sich greift. Hatten wir vor 3-4 Jahren Ukrainer, die nach Deutschland oder Großbritannien kamen zur Ausbildung und dort eigentlich dann in ihren Abschlussgesprächen mit der Presse sagten, nicht wir bildeten die Deutschen oder Briten aus, nicht die Briten oder Deutschen bildeten uns aus, wir bildeten sie aus. Und genau in diese Richtung geht, glaube ich, die gesamte Entwicklung, dass man mit der Ukraine sozusagen als wesentliche Erfahrung, das sind die Kombattanten, das sind die Kampferprobten, sozusagen neben Russland ist die Ukraine die kampferprobte Armee im Moment. Und in beiden, also im Fall der Ukraine haben wir natürlich auch sehr, sehr viele Söldner, vor allem aus Lateinamerika, aber es geht in die Richtung, dass ukrainische Ausbildner andere NATO-Armeen ausbilden werden.
Mhm. Ja, und es gibt noch eine weitere erschreckende Entwicklung, die allerdings von den NATO-Staaten bzw. deren Vertretern feierlich zelebriert worden ist. Der Generalsekretär Mark Rutte und Donald Trump haben jetzt bei dem Treffen in Ankara die Mitgliedstaaten nämlich dazu aufgerufen, erneut ihre Rüstungsausgaben zu steigern. Bis 2035 sollen bekanntermaßen jährlich 5% des BIPs, des Bruttoinlandsprodukt, in die Kriegsmaschine des Militärsbündnisses gepumpt werden, um ja die globale Vorherrschaft des westlichen Imperialismus irgendwie noch zu retten. Das Ganze hat Ausmaße angenommen. Es kamen jetzt auch Zahlen ans Licht der deutschen Regierung, des Verteidigungshaushaltes. Mittlerweile sind es fast 20% des gesamten Bundeshaushalts, den die deutsche Regierung für ihren Verteidigungsetat 2027 veranschlagt hat. Den zusätzlichen Anteil aus dem sogenannten Sondervermögen noch gar nicht mit eingerechnet. Das sind erst 3,1% des deutschen BIPs. Donald Trump, dem ist das zu langsam. Lächerlich wenig steckten die europäischen NATO-Staaten in den Rüstungstopf der NATO, polterte er noch am Montag kurz vor Beginn des Gipfels. Und auch NATO-Generalsekretär Mark Rutte reagierte wie gewohnt mit einem Kniefall. Er sagte, die europäischen Staaten müssten nun rasch konkrete und glaubwürdige Pläne für die Erreichung des selbstgesetzten Ausgabenzieles vorlegen, pflichtete er wie immer unterwürfig dem König aus Washington, Donald Trump, bei. Frau Kneißl, ich weiß gar nicht mehr, um das mal ganz offen hier zu sagen, wie man das Ganze noch kommentieren sollen, aber was sind denn Ihre Gedanken zu solchen Überlegungen?
Meine Gedanken sind folgende. Es weiß niemand von diesen handelnden Personen, was Krieg wirklich bedeutet. Das ist mein erster Gedanke, weil Krieg, das ist Schmerz, das ist Verlust, das ist Ohnmacht. Und ich will jetzt gar nicht so weit greifen, von wegen, es gibt nicht mehr die Nachkriegsgeneration, die teilweise aus der Kindheit, Jugend oder anders wie den Krieg noch mitbekommen hatte. Ein Helmut Schmidt saß noch in der Flak und hat den Krieg miterlebt. Ein Jacques Chirac, ein Mitterrand hatte ihn miterlebt. Ja. Ein George Bush war im Zweiten Weltkrieg. Ich will jetzt gar nicht zu weit vorgreifen. Man sollte, glaube ich, auch ohne eine ganz persönliche Leidenserfahrung in einem Schützengraben oder in einem Flakturm, sollte man, glaube ich, doch so viel Vorstellung haben oder Auffassungsgabe, dass man wissen sollte als Entscheidungsträger, dass Krieg die Ultima Ratio ist, die allerletzte Option, die man am besten gar nicht erst durchdenkt. Ja. Und wir sehen ja, dass aus dem sogenannten Friedensprojekt Europäische Union, so habe ich seit meinen Schultagen gelernt, ja, Handel treiben, die beiden Erzfeinde Deutschland, Frankreich sollen ihre Rüstungsindustrie über Kohle und Stahl und so weiter in gewisser Weise zusammenlegen, dass alle würde die Erzfeindschaft Berlin-Paris auflösen. Wir sehen, dass an sich jetzt das Schiff in genau die andere Richtung unterwegs ist, nämlich nicht lasst uns Handel treiben, das war immer das wesentliche Konzept der Europäischen Union, sondern es geht jetzt eigentlich in diese Richtung, lasst uns gemeinsam in den Krieg ziehen. Ja? Und diese Kriegsbegeisterung, die man ja fast hier schon vernimmt im Sinne von Kriegsökonomie, Kriegssteuern, Mobilisierung, Einberufung, Rückkehr des der Wehrpflicht. Ich will das jetzt nicht insgesamt in Frage stellen. Ich habe immer mich dafür ausgesprochen, dass es effektive, effiziente Armeen geben soll. Ich habe lang genug an Militärakademien unterrichtet, um mitbekommen zu haben, wie hoch die Frustration in den letzten Jahrzehnten dort war, weil eben der Verteidigungshaushalt gestrichen wurde. Aber es ging nicht nur um den Verteidigungshaushalt, es ging vor allem auch um die Wahrnehmung der Armee. Will man eine Armee? Braucht man eine? Ist die Armee ganz pfui? Also das war sozusagen das eine Extrem, das wir gerade in Deutschland und in Österreich beobachtet haben in diesen letzten Jahrzehnten. Und jetzt hat man das Gefühl, man springt von einem Extrem wirklich ins genau andere. Und es wird also jetzt, wie Sie die Zahl genannt haben, in Deutschland 20% des Bundeshaushaltes gehen in Verteidigung für das Jahr 2027. Das ist nicht ohne. Ja. Das heißt, das sind Gelder, die wegfallen aus der doch sehr kaputten deutschen Infrastruktur. Ja. Ob das jetzt die Roamingnetze sind, ob das die Brücken sind in Deutschland, die mehr schlecht als recht funktionieren, ob das die Umspannwerke sind, also Infrastruktur als solche, die nicht in diesem Umfang finanziert, erneuert wird, wie es erforderlich wäre, sondern man geht in die Rüstung. Und wie gesagt, eine effektive Armee ist eines, aber wenn man wenn man sozusagen in Richtung Kriegswirtschaft geht, dann ist das nicht unbedingt immer eine sehr produktive Wirtschaft.
Mhm. Ja, und es wird alles nur noch auf Rüstung, Kriegsmaschinerie priorisiert, dass die sozialen Gelder, sie sollen gestrichen werden, die Aufrüstung schreitet in immer schnelleren Schritten voran. Und Frau Kneißl, jetzt kommen wir mal auch noch auf einen weiteren Konflikt zu sprechen, der uns eigentlich auch schon mehr oder weniger seit Beginn dieses Podcasts beschäftigt. Die Rede ist natürlich von Nahost oder wie Sie gepflegt zu sagen sind, Westasien. Dort hat jetzt US-Präsident Donald Trump am Mittwoch erklärt, dass die mit Iran geschlossene Absichtserklärung hinfällig sei. Er hat weiter betont, dass er keinen Dialog mit Teheran anstrebe. Außerdem hat er sich auch zum weiteren Verlauf des Krieges geäußert und der Regierung in Teheran schwere Vorwürfe gemacht. Sie seien Lügner, Betrüger und kranke Menschen, sagte Donald Trump. Außerdem hat er der Regierung in Teheran vorgeworfen, gewaltsam gegen Demonstranten vorzugehen. Nach seiner Darstellung seien dabei bislang über 50.000 Menschen getötet worden. Und ja, der Iran hat jetzt am Mittwoch nach eigenen Angaben Raketen- und Drohnenangriffe auf US-Militärstützpunkte in Bahrain und Kuwait durchgeführt. Die Angriffe erfolgten als Vergeltung für eine neue Welle amerikanischer Luftschläge gegen Ziele in Iran. Laut der iranischen Revolutionsgarde wurden unter anderem Einrichtungen der US-Flotte in Bahrain sowie ein Luftwaffenstützpunkt in Kuwait angetroffen. Zuvor hatten die USA noch nach eigenen Angaben mehr als 80 Ziele in Iran bombardiert. Dabei seien Luftabwehrsysteme, Kommandozentralen, Küstenradare, Antischiffsraketen und weitere zahlreiche Schnellboote der iranischen Revolutionsgarden zerstört worden. Washington begründete die Angriffe mit iranischen Attacken auf Handelsschiffe in der Straße von Hormuz. Frau Kneißl, wir hatten in den vergangenen Podcast-Folgen viel darüber gesprochen, ob wir jetzt nach diesem Friedensabkommen, diesem Memorandum unterzeichnet im Spiegelsaal von Versailles auf einen möglichen Frieden in der Region zusteuern. Darauf können wir wohl nicht setzen, oder Frau Kneißl? Das war's mit Frieden in der Region, oder?
Ja, ich habe mich immer etwas skeptisch, kritisch gezeigt, vielleicht zu sehr Cassandra, aber wenn ich etwas formulieren darf und auch hier bitte wirklich ohne jeden Sarkasmus oder Schadenfreude, ich stelle es nur fest, Cassandra hat leider wieder recht behalten. Ja, also ich war sehr, sehr skeptisch, ob das diese Überschriften wirklich sich so umsetzen lassen binnen dieser 60-Tage-Frist. Es gab einige Anfangsgespräche, erinnern wir uns auch bei unserem letzten Podcast am Freitag vor einer Woche, gab es Scharmützel, aber die einige Tage zuvor, und dann hat man sich aber doch wieder an den Tisch gesetzt. Also so, wie wenn sich sozusagen Lausbuben nochmals in einem Kraftakt üben und dann sagen, okay, aber jetzt setzen wir uns doch hin und rauchen die Friedenspfeife. Also so ungefähr war das. Man ließ ein paar Raketen hochgehen, um sich dann doch wieder zu treffen. Bei diesen aktuellen Kriegshandlungen, die im Gange sind, glaube ich, ist die Situation doch etwas brisanter. Irgendwann am Dienstag ging es, glaube ich, heftig los. Sie haben kurz die Chronologie geschildert. Zuvor, wenn ich hier vielleicht noch als einen der Auslöser einbringen darf, hatten iranische Militärs Schiffe aus Katar ins Visier genommen, und daraufhin dann reagierten die USA, dann wieder die Iraner, also und dann waren sozusagen diese stundenlange, tagelange Kampfhandlungen im Gange, mit dem Ergebnis, dass Trump eben in Ankara lauthals verkündet hat, dieses Memorandum ist tot, the Iran Deal is gone, und das war's. Also es ist sehr, sehr schwierig heute jetzt zu sagen, war es das jetzt wirklich und werden sie jetzt ihren Krieg fortsetzen, von dem man ja eigentlich wusste, dass er in einem Patt endet, also wir sind in einer großen militärischen Patt-Situation, oder wird man sich doch wieder zusammenraufen, um an irgendeinem Verhandlungstisch in Abu Dhabi oder Istanbul oder wo auch immer Platz zu nehmen. Es entzieht sich meiner Kenntnis, ist doch fast sinnlos jetzt hier in die Zukunft hinein zu spekulieren. Wir haben nur Folgendes, um wiederum bei meinem wesentlichen Lieblingsthema zurück zu sein, nämlich bei der Energie. Wir haben damit wieder die Straße von Hormuz in total Limbo. Ja, also worum ging es Trump in diesen letzten 3 Monaten? Es ging ihm vor allem darum, die Straße von Hormuz freizukriegen. Ja, man hatte den Iranern hier gewisse Konzessionen zugestanden, aber man wollte einfach die Straße von Hormuz wieder zu einem sicheren Wasserweg machen. Das ist jetzt vorerst dahin. Die Energiemärkte haben auch entsprechend reagiert. Also Rohölpreise gingen um teilweise $7 rauf, nachdem sie vorher auf ein neues Niedrigniveau gefallen waren. Also fast wie so im Februar vor dem Beginn dieser Kriegshandlungen. Und der Ölpreis ist immer eine Art Fieberthermometer, wie es mit Krieg und Frieden vor allem in dieser Region Westasien bestellt ist. Ich habe vorhin noch das Thema kurz ausgeführt des russischen Dieselexportverbotes und aus Sicht der Energieanalysten kommt das zur Unzeit. Ja, es kommt, ja, weil die russischen Ölverarbeitungsbetriebe einfach von den NATO-Staaten in die Luft gejagt wurden, ja. Und Trump hat ja noch vor einem Jahr gesagt, tut das nicht. Ja, ich sage jetzt nicht, dass Trump so pragmatisch und weit denkt, das nicht. Aber vielleicht hat es ihm jemand geflüstert, dass wenn die Energieinfrastruktur beispielsweise auch Russlands zerstört wird, hat das auch Auswirkungen auf den Weltmarkt. Und wir können jetzt diese ganze Situation gedanklich so weit fortspinnen, dass vielleicht dann auch die USA in der Lage sich gezwungen sehen, kein Flüssiggas mehr, kein Diesel, USA ist auch ein wichtiger Dieselexporteur, beispielsweise Richtung Europa zu schicken. Ja, also ich bin hier wieder bei dem Wort Schadenfreude, weil ich das immer wieder spüre, vernehme aus Stellungnahmen westlicher Medien und Politiker. Es trifft alle, wir leben in kommunizierenden Gefäßen, gerade im Energiemarkt.
Mhm. Ja, Frau Kneißl, diese Schadenfreude, sie ist definitiv nicht angemessen in Anbetracht der wirklich katastrophalen Zustände, in der wir uns befinden. Aber auch ich kann das bestätigen in Gesprächen mit den ein oder anderen Bekannten, die auf der Seite der Ukraine stehen, ist diese Schadenfreude gegenüber Russland ganz klar so wahrzunehmen. Und Frau Kneißl, dann lassen Sie uns auch zu einem weiteren wichtigen Ereignis kommen, denn mehr als 4 Monate jetzt nach seiner Tötung zu Beginn des Iran-Krieges wurde diese Woche der oberste Führer des Iran, Ayatollah Ali Khamenei, am Donnerstag in seiner Heimatstadt Mashhad im Nordosten des Landes beigesetzt. Die Beerdigung, sie fand nahe des Imam Reza Schrein statt, einem schiitischen Heiligtum, das jedes Jahr von Millionen Gläubigen besucht wird. Nach mehr als 36 Jahren an der Spitze des Iran war Khamenei am 28. Februar, dem ersten Tag der Luftangriffe der USA und Israel, getötet worden. Ein im Anschluss angekündigtes Staatsbegräbnis hatte die Führung in Teheran noch verschoben. Jetzt hatte es in den vergangenen Tagen Trauerfeiern für Khamenei in Teheran, Qom und den irakischen Städten Najaf und Kerbela gegeben. Riesige Menschenmengen, Millionen Menschen nach offiziellen Angaben, hatten an einem Trauerzug in der iranischen Hauptstadt in Teheran teilgenommen. Ja, Frau Kneißl, wie haben Sie diese Beerdigung, diese Trauerfeier verfolgt?
Das ist ein großes politisches Begräbnis und es gibt in der Diplomatie auch so den Begriff der Begräbnisdiplomatie. Das heißt, wer kommt zu einer Beerdigung, welche Gespräche werden geführt? Beispielsweise aus Russland kam Dmitri Medvedev, der frühere Präsident und Premierminister, als Staatsgast. Es gab hochrangige Gäste aus der gesamten, sozusagen, wenn man so will, auch des globalen Südens der islamischen Welt. Und wie Sie in Ihren Ausführungen schon kurz erläutert haben, die Beerdigung reduziert sich nicht auf eine Trauerprozession im Iran, in Teheran oder in seiner Geburtsstadt. Nein, es geht in den Irak, der Irak als Nachbarstaat mit seiner großen, fast schiitischen Bevölkerungsmehrheit, muss man eigentlich sagen. Es ist nicht nur eine große Gruppe, es ist die Bevölkerungsmehrheit, die der Schia und nicht der Sunna sich zugehörig fühlen. Und sie nannten die Städte Najaf und Kerbala, die Schlacht bei Kerbala, im frühen 7. Jahrhundert, ist in gewisser Weise der Gründungsmythos für die Schia. Also damals wurde Ali getötet, der Sohn des Propheten, und das hat, pardon, nicht der Sohn des Propheten, Entschuldigung, es war Ali, der vielleicht als Nachfolger hätte vorgesehen werden sollen. Aber es setzten sich dann doch die Sunniten, also jene, die um Abu Bakr sich sammelten, durch. Und die Gruppe um Ali, das ist die Schia Ali, also Schia bedeutet so etwas wie Fraktionengruppe, die spalteten sich dann in der Folge als die Schiiten ab. Also es war ein sehr frühes Schisma, wenn man so will, nicht wie im Christentum, was das orthodoxe und lateinische Schisma, dann in der Folge die vielen, vielen Kirchenspaltungen des 15. und 16. Jahrhunderts, sondern es hat hier fast in der Gründungsphase des Islam schon eine große Trennung gegeben. Und wenn man die Bilder sieht, dann handelt es sich hier also wirklich um Millionen Menschen, die an diesem Trauerzug in irgendeiner Form mitwirken. Und das zeigt wiederum, welchen politischen Akt der Mord, dieser Terroranschlag auf Ali Khamenei bedeutet. Also ich glaube, das ist weder den US-Amerikanern noch den Europäern klar, noch sonst irgendjemandem im Westen. Ich will jetzt hier nicht in irgendeiner Weise diese Mischung aus Politik und Religion verteidigen. Ich will es nur als Diagnose festhalten, dass die Tötung des obersten Revolutionsführers ein gewaltiges Erdbeben ausgelöst hat. Ja. Und dieses Beben hat noch seine Auswirkungen. Das sind jetzt natürlich auch all die Bilder mit ihrer Symbolkraft. Mitten in diese Trauerwoche fallen jetzt auch die neuen Kampfhandlungen zwischen den USA und dem Iran. Das heißt, hier ist eine Stimmung äußerst aufgeheizt. Und das ist nicht nur eine Stimmung jetzt auf Entscheidungsebenen, sondern das ist eine Stimmung in weiten Teilen der Bevölkerung. Und das wird sich in irgendeiner Form auch noch auswirken, auch vielleicht, ich sage jetzt nur mal etwas spekulativ gesprochen, auf die Schließung von Militärbasen oder auf weitere Angriffe, auf was noch immer sozusagen an US-Basen in Westasien vorhanden ist. Und wie jetzt hier Israel, welche Position Israel einnehmen wird, ob Israel sozusagen den Netanyahu-Kurs und den der Netanyahu-Regierung umsetzen wird, im Sinne von, der Iran muss fertig gemacht werden, also der Iran muss in Grund und Boden geschossen werden. Das ist ja das eigentliche Kriegsziel der Israelis, das ist nicht unbedingt das Kriegsziel der USA. Das alles steht eigentlich meines Erachtens in diesen Tagen an der Kippe. Und natürlich sind die Menschen jetzt vielleicht gerade auch in den Gesellschaften Deutschlands, Österreichs, im deutschsprachigen Raum im Moment sehr abgelenkt von der Weltmeisterschaft im Fußball, abgelenkt von der Hitze oder was auch immer oder von Ferienstimmung. Aber ich bitte um Verzeihung, wenn ich da die Ferienstimmung und die WM ein bisschen zur Seite schiebe. Wir haben in diesen Tagen an mehreren Fronten eine gehörige Eskalationsstufe. Und in welche Richtung es jetzt weitergehen wird, weiß ich nicht. Aber ich habe jetzt zum Iran einige Ausführungen gemacht. Ich vergaß vorhin kurz zu erwähnen, als wir über den Krieg zwischen Russland und NATO in der Ukraine sprachen, Folgendes. Präsident Putin hat letzten Samstag eine Rede gehalten, in der er sehr, sehr klare Ausführungen machte zu Europa. Also Russland hat bislang nicht reagiert auf die großen Attacken, die Richtung Moskau gehen, die im Grenzraum Russland-Ukraine täglich ja zu mehreren Toten führen. Es wurde sozusagen noch kein Quid pro quo, noch keine eigentliche Vergeltungsaktion gesetzt. Ja, es wurde Kiew stark beschossen, auch mit Raketen, so wie Moskau fast täglich beschossen wird. Es zeigen sich Lücken in der Luftraumverteidigung auf der ukrainischen wie auch auf der russischen Seite aufgrund der starken Drohnenschwärme. Aber das alles führt jetzt doch zu einer neuen Qualität der Eskalation, von der wir noch nicht wissen, ob wirklich sozusagen die Entscheidung getroffen wird und eskaliert. Also WM-Stimmung und Ferienstimmung, ich verstehe es, wenn die Menschen sich dieser hingeben, aber gleichzeitig spielt sich hinter den Kulissen im Moment sowohl in Mittelosteuropa als auch in Westasien Historisches ab.
Mhm. Ja, Frau Kneißl, es spielt sich Historisches ab, aber die Menschen sind an Brot und Spiele oder mit Brot und Spielen abgelenkt und bekommen kaum mit, was hier tatsächlich im Hintergrund gerade geschieht. Und da kommen wir mal noch auf ein weiteres wichtiges politisches Ereignis zu sprechen, vor allen Dingen für uns hier in Europa, was die Entwicklung oder den Aufstieg der rechtskonservativen Parteien betrifft. Die Politikerin Marine Le Pen will jetzt nämlich trotz der Bestätigung ihres Schuldspruches wegen Veruntreuung im kommenden Jahr bei der Präsidentschaftswahl in Frankreich antreten. Sie sagte jetzt diese Woche, ich zitiere einmal, ich bin Kandidatin für die Präsidentschaftswahl. Marine Le Pen hat angekündigt, das Urteil vor dem höchsten Berufungsgericht anzufechten. Dadurch werde die von den Berufungsgerichten verhängte Strafe suspendiert, erklärte sie. Ich werde Wahlkampf ohne elektronische Fußfessel machen. Marine Le Pen, sie war im März 2025 wegen Veruntreuung von EU-Geldern in Millionenhöhe verurteilt und mit sofortiger Wirkung für 5 Jahre von der Ausübung öffentlicher Ämter ausgeschlossen worden. Das 5-jährige Verbot der Ausübung öffentlicher Ämter wurde vom Gericht nun auf 45 Monate reduziert, wobei 2/3 dieser Zeit zur Bewährung ausgesetzt wurden. Da seit dem Urteil der unteren Instanz bereits 15 Monate des Verbots verstrichen sind, ist eine weitere Präsidentschaftskandidatur von Marine Le Pen möglich. Ja, Frau Kneißl, was sind das, gute oder schlechte Nachrichten?
Das steht mir nicht zu, das zu qualifizieren, und ich glaube, man sollte auch nicht hier gute oder schlechte. Ich finde es überraschend. Vielleicht gab es auch in diesem Berufungsgericht auf Ebene des Richterkollegiums Überlegungen, dass man sich nicht dem Vorwurf aussetzen wollte, Politjustiz zu üben, weil das war genau der Vorwurf im erstinstanzlichen Verfahren, eben mit der Folgewirkung, Marine Le Pen wird vom Präsidentschaftswahlkampf ausgeschlossen, und um genau diesen Vorwurf sozusagen zu entkräften, hat man jetzt hier eine, wenn ich so sagen darf, eine clevere Zwischenlösung gefunden, indem man sagt, Korruptionsvorwurf bleibt aufrecht, Straftatbestand erfüllt, aber wie Sie ausgeführt haben in Ihrer Fragestellung, es gibt sozusagen kein, geht sich aus, oder es gibt kein entsprechend langes Berufsverbot für Ihre Wahlkampfteilnahme, ja. Und das ist das Interessante. Und also man wollte sozusagen jetzt nicht Vorwurf Polizjustiz. Marine Le Pen geht in die nächste Instanz und sagt, aufschiebende Wirkung, ich kann ohne Fußfessel Wahlkampf üben, machen. Übrigens hier kleine Anmerkung, ich lese ja sehr gerne und konsequent die französischen Nachrichten und versuche sie auch zu schauen. Im Französischen hat das einen völlig anderen Namen. Es ist das Bracelet Elektronik, und Bracelet heißt eigentlich Armband. Es ist ein Begriff aus der Juweliersprache, aus der Schmucksprache. Zeigt eigentlich auch, wie anders hier der Zugang in der französischen und deutschen Terminologie ist. Aber das nur als Fußnote. Aber es ist mir gerade durch den Kopf gegangen. Also sie wird mit diesem Bracelet Elektronik nicht Wahlkampf führen und wegen der aufschiebenden Wirkung in ihrem nächsten Berufungsverfahren. Wie dann die französischen Wähler entscheiden im Frühjahr 2027, das wissen wir heute nicht. Aber es kann sein, dass zum einen Marine Le Pen in der Rolle der starken Kämpferin, der Löwin in gewisser Weise, die sich hier durch nichts ins Boxhorn jagen lässt, sozusagen ihr die Herzen zufliegen. Es kann aber auch sein, dass ein Teil der Wähler sagt, sie ist verurteilt, sie hat Korruption erfüllt, und deswegen erst recht nicht. Also das sind zwei mögliche Varianten. Was aber zweifellos der Fall ist, und das sehen wir ja in vielen europäischen Gesellschaften, nicht nur in der französischen, ich kenne die französische Gesellschaft ein wenig besser und erlaube mir da zu sagen, die französische Gesellschaft ist viel, viel emotionaler in der Mobilisierung. Also hier bleiben die Menschen nicht so vielleicht etwas apathisch vor ihren Bildschirmchen sitzen, wie das im deutschen Sprachraum oft der Fall ist, sondern sie gehen auf die Straße. Die Franzosen sind sehr, sehr rasch im Streik. Die Franzosen sind sehr, sehr rasch in der, ja, eben in der Emotionalisierung der Politik oder der Wirtschafts- und Sozialfragen. Die Umfragen sind die Umfragen. Es kann noch sehr, sehr viel passieren bis zum Frühjahr 2027. Aber sie hat, wie gesagt, sofort angefangen, mit einer gewissen Wahlkampfenergie zu sprechen und gesagt, mit dem Tandem Bardella, also dieser erst 30-jährige Aufstiegspolitiker, und ihr, der End-50erin, die sozusagen mit der Politik, mit der Muttermilch aufgewachsen ist, über ihren Vater, und wo auch viele andere Le Pen-Familienmitglieder politisch tätig sind, sie will sozusagen das jetzt durchziehen. Und es sah vor dem Berufungsurteil eigentlich noch ein bisschen danach aus, als würde man sie ausrangieren und dann alles auf Bardella setzen, wobei manche meinten, ja, Bardella hat nicht das Format, Ankündigung von Marine Le Pen. Sie kämpft darum, ich glaube, meiner Erzählung nach, das dritte Mal Präsident zu werden. Und Bardella soll ihr Premierminister werden. Wir haben eine sehr, sehr fragmentierte, um nicht zu sagen atomisierte politische Landschaft in Frankreich. Diese Fragmentierung ist Emmanuel Macron zu verdanken, weil Emmanuel Macron hat eigentlich mit seinem Wahlkampf vor 10 Jahren, als er das erste Mal Präsident wurde, das politische Parteiensystem gesprengt. Also er kam ja mit seiner En Marche-Bewegung. Also sozusagen, wir sind auf dem Weg. En Marche, EM, Emmanuel Macron. Also er hat mit seinen Initialien eine Bewegung gegründet, nicht eine Partei. Aber was ihm damals gelang, ich weiß nicht, ob das beabsichtigt war oder nicht, aber er hat das an sich etablierte Parteiensystem in Frankreich damals zersprengt. Also es gibt in Frankreich keine wirkliche sozialistische Partei. Die war einmal Regierungspartei. Unter Mitterrand waren die Sozialisten sozusagen in der Majorité écrasante, in der erschlagenden Mehrheit. Es gab mal eine sehr starke kommunistische Partei in Frankreich, die mit Mitterrand koalierte. Es gab das etablierte rechte Lager der Gaullisten, also der konservativen Kräfte, nach Charles de Gaulle benannt. Und das alles ist dahin. Ja? Also es gibt nicht mehr diese etablierten, gewachsenen parteipolitischen Strukturen in Frankreich. Wir haben eben diese bunt zusammengewürfelte Truppe rund um Macron, wo sie von Aussteigern bis Freiberuflern und Erfahrenen alles zusammen haben. Wir haben Ex-Macron-Anhänger wie einen Gabriel Attal, die mit ihm mittlerweile zerstritten sind und ihre eigenen Strömungen haben. Sein früherer Premierminister Edouard Philippe, ein wichtiger wahlwerbender Politiker. Und wir haben das große linke Lager, das mittlerweile dominiert ist von La France Insoumise, also von wie sollte man das auf Deutsch übersetzen, vom Frankreich, das sich nicht ergibt. Ja. Also das ist die Gruppe rund um Mélenchon und das ist, kann man ruhig sagen, linksradikal. Also was wir in Frankreich heute haben, ich nenne das die Weimarer Verhältnisse und das bin nicht nur ich, die das so nennt. Wir haben eine völlig kaputte Mitte und wir haben sehr starke Ränder. Also La France Insoumise auf der linken Seite und das Rassemblement National von Marine Le Pen auf der rechten Seite. Das aber mittlerweile in viele Gesellschaftsschichten, wenn man so will, auch der ich sage jetzt mal, diesem politischen Jargon gemäßigten Konservativen hineingeflossen ist. Es finden sich immer mehr Großunternehmer, Mittelstandsunternehmer in Frankreich, die kein Problem haben, zu sagen, ja, wir wählen diese Partei, ja, wir sehen uns als mögliche Akteure. Also da wandeln sich die politischen Verhältnisse in Frankreich. Aber wie gesagt, die Überraschung war, dass sie nun wahlkämpfen kann.
Das ist wirklich eine große Überraschung. Sie hatten mich auf diese Nachricht hingewiesen und ich war wirklich verdutzt, als ich das gesehen habe. Aber wahrscheinlich wird sie wie Phönix aus der Asche jetzt zurückkommen und womöglich hat dieses Verfahren ihr am Ende oder wird ihr dieses Verfahren womöglich am Ende in die Karten spielen, denn auch in Frankreich sind ja ähnlich revolutionäre Zustände oder Weimarer Verhältnisse, wie Sie historisch ganz richtig gesagt haben, wie bei uns in Deutschland. Auch dort sind die Rechten und die konservativen Parteien im Aufwind. Und ja, Frau Kneißl, zum Abschluss unseres heutigen Podcasts schauen wir mal nach Brüssel, denn dort hat das EU-Parlament die Chat-Kontrolle 1.0 am letzten Plenardonnerstag vor der Sommerpause in Straßburg verabschiedet. Bis 2028 können Tech-Konzerne damit die private Kommunikation von rund 450 Millionen Menschen in der Europäischen Union im ganz großen Umfang automatisiert durchsuchen. Nachdem die Verordnung noch zuvor zweimal beim Votum gescheitert war, wurde sie jetzt in letzter Minute von der Parlamentspräsidentin Roberta Metsola von der EVP, den Konservativen, erneut auf die Tagesordnung gesetzt, dieses Mal im Rahmen eines Dringlichkeitsverfahren und die Europaabgeordneten, sie stimmten noch am Dienstag mit einer knappen Mehrheit dafür, den Antrag überhaupt zur Abstimmung zu stellen. Damit galt also, nur wenn eine absolute Mehrheit von 361 Abgeordneten gegen den Antrag gestimmt hätten, wäre er gescheitert. Tatsächlich votierten jetzt am Donnerstag 314 Abgeordneten für die Ablehnung des Antrags und 276 nur dagegen. Da die erforderliche absolute Mehrheit also nicht erreicht wurde, galt der Antrag als angenommen. Ja, die Chat-Kontrolle, sie wird von ganz vielen kritisiert. Sie gilt als eine Art trojanisches Pferd, um eine anlasslose Massenüberwachung von hunderten Millionen Bürgern im EU-Raum durchzusetzen. Fabio De Masi vom Bündnis Sarah Wagenknecht, er kommentierte mit den Worten, man öffnet auch nicht jeden Brief, um Straftäter zu identifizieren, denn offiziell geht es um die Bekämpfung von Kinderpornografie. Ja, Frau Kneißl, was sind denn Ihre Gedanken dazu und wie kritisch wird es für uns Bürger, hier wirklich noch frei die Meinung zu äußern, ohne direkt Sanktionen oder Konsequenzen erwarten zu müssen?
Darf ich kurz wieder mal einen historischen Exkurs starten? 1848, die große, große bürgerliche Revolution. Ja, das war nicht nur eine Revolte, es war von ihren revolutionären Auswirkungen ähnlich vergleichbar der Französischen Revolution von 1789. Und was war diese 1848er Revolution? Es war die Revolte der Bürgerlichen gegen den Absolutismus, der ja wieder installiert worden war auf dem Wiener Kongress nach den Napoleonischen Kriegen. Also als Napoleon sozusagen mordend und plündernd durch Europa bis nach Russland zog, schlossen sich ihm ja viele an, weil Napoleon brachte was? Er brachte die Freiheit, er brachte die Idee des Republikanismus, den er dann selbst wieder stürzte, indem er sich zum Kaiser eigenhändig krönte, ja. Aber eigentlich war Napoleon auch der revolutionäre Superstar seiner Zeit und das hatte junge Bürgerliche von Baden-Württemberg, die sich sozusagen viele sofort in diese Richtung anschlossen, bis hin zu den Dekabristen dann später in Russland. Es gab dieses Revolutionsfieber, ja, das ja viele dann angesteckt hat, das dann erstickt wurde im Wiener Kongress. Und der Wiener Kongress war jetzt von seinen inhaltlichen Ergebnissen gleich null. aber er war ein großes Get-Together. Ja? Die wesentlichen Ergebnisse wurden dann später bei Folgekonferenzen in Aachen und in Ljubljana, Laibach normiert. Ja? Also dort wurden dann die Papiere geschrieben. In Wien setzte man sich zusammen und debattierte sozusagen die Neuordnung Europas. Und da war klar, es muss wieder absolutistisch werden. Und gegen diesen Absolutismus stiegen die Menschen 1848 auf die Barrikaden. Von Frankfurt bis Berlin, Paris, Brüssel, Wien. Ja? Tausende kamen ums Leben. Und was forderten die Menschen damals? Briefgeheimnis. Ja, unter anderem. Sie forderten, es waren Abwehrrechte gegen diesen absolutistischen Überwachungsstaat. Und das waren die wesentlichen Forderungen der Revolution von 1848. Also wenn ich jetzt das, was ich aus Archivmaterial kenne, ich habe mich mit der 1848-Revolution immer wieder aus persönlichem Interesse auseinandergesetzt, weil ich darüber auch vor dem Hintergrund der arabischen Revolten einiges verfasste an Publikationen. Und diejenigen, die Studenten, die Republikaner, die 1848 überlebten, ja, weil es wurden, die Menschen wurden brutal niedergeschossen und mit den Bajonetten niedergestochen. Es gab tausende Tote beispielsweise in Wien. Wer das überlebte, dieses Massaker, ging in die USA. Das waren die 1848ers, ja. Und die brachten auch wiederum ihre Forderungen und auch ihr Revolutionseifer mit und ihre Energie und wirkte sich dann dort dahingehend aus, dass dann einige Jahre später in den USA der Bürgerkrieg losging, ja, zwischen Nord und Süd. Also wiederum, alles hängt mit allem in der Geschichte zusammen und ich mache diesen langen historischen Exkurs und schließe jetzt hier. Warum? Ich will Folgendes sagen. Vor circa 190 Jahren waren die Menschen sensibler um ihre Rechte. Sie gingen auf die Barrikaden, um die Privatsphäre zu verteidigen, zu schützen. Sie sprachen sich gegen den Absolutismus aus. Und was wir heute erleben, ist ja nichts anderes als eine gewisse neue absolutistische Atmosphäre. In vielen Gesellschaften, ja. Ich nehme davon jetzt nicht irgendeine Gesellschaft aus, ja. Die Frage ist nur, wie alert, also wie sensibel sind die Gesellschaften und sind bereit, hier sozusagen auf die Barrikaden zu gehen, so wie das 1848 der Fall war. Ich will jetzt nicht den Aufruf zur Revolution starten, ja, aber mich hat das schon gewundert bei der Pandemiegesetzgebung. Es waren ja keine Gesetze, es waren alles nur Verordnungen. Dass man, wie man beispielsweise in Österreich, damals unter der konservativ-grünen Regierung, alles, was Privatsphäre war, bereit war, über den Haufen zu werfen. Ja? Also Wohnrecht, Privatrecht, alles in den Staatsgrundgesetzen von 1867 verankert, 1848 gefordert. Das wurde alles über den Haufen geworfen. Ja? Und wir sehen eben jetzt, wie von Kommissionsebene, dass dieses wesentliche alte Recht des Briefgeheimnisses stark zugeschnitten wird. Und man hat natürlich heute völlig andere Möglichkeiten, über Algorithmen gewisse Schriftstücke auf Messengers oder wo auch immer festzuhalten, als das noch die Überwachungsdienste des 19. Jahrhunderts konnten, die wirklich Briefe öffneten mit dem Dampfbügeleisen, um dann sozusagen diese geöffnete wieder weiterzugeben an ihre Adressaten, aber wussten, wer welche politischen Strömungen zusprach. Und das alles hat ja dann auch die nachfolgenden Revolutionen, wie beispielsweise die Revolution von 1917 im russischen Zarenreich, mitgeprägt. Da sind wir heute. Also vielleicht wurde auch diese Maßnahme der Europäischen Kommission in gewisser Weise jetzt nicht aus Zufall mitten zwischen den großen WM-Spielen, ich glaube, man ist jetzt mittlerweile im Viertelfinale oder Halbfinale, ich verfolge das nicht so genau, hier sozusagen durchzuziehen, weil, wie auch bei anderen Themen, nachvollziehbar, ja, ich mache das wirklich niemandem zum Vorwurf, nachvollziehbar die Menschen jetzt vielleicht andere Prioritäten haben.
Frau Kneißl, mit dieser finalen Einschätzung stimme ich Ihnen zu und bedanke ich mich ganz herzlich, wie immer, für diesen sehr erkenntnisreichen Podcast. Wünsche Ihnen jetzt ein schönes, sonniges Wochenende in Ihrer Heimat in Russland und freue mich, wenn wir uns dann nächste Woche wieder für die nächste Folge zusammenfinden.
Inshallah. Ich freue mich auch.
Liebe Zuschauer, auch Ihnen vielen Dank, dass Sie heute wieder mit dabei waren. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag, Montag oder wann auch immer Sie diesen Podcast hören. Und ja, bis zur nächsten Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Ciao.
Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik.